Deutschlandradio Kultur. Breitband. WeRadio. WeRadio. Medien und digitale Kultur.
Heute mit Thomas Jedicke. Guten Tag. In unserer kleinen Serie über die Zukunftsaussichten des Internets fragen wir heute: Droht in 3 Jahren angesichts immer knapper werdender Bandbreite und ausgeschöpfter IP-Adresskontingente der Kollaps? Oder bringt ein leistungsfähigeres Internetprotokoll die Rettung? Außerdem 10 Jahre DSL, wie die schnellen Anschlüsse unser Leben verändert haben. Und Free. Trotz der Gratiskultur im Netz sucht Wired-Chef Chris Anderson in seinem neuen Buch nach den Marktnischen der Zukunft. Und dann noch MySpace in der Krise. Dem einstigen Liebling der Szene laufen die Mitglieder davon. Warum das so ist, erklärt uns nachher Christine Watti. Und von Christine kommt heute auch die ganze andere Musik.
Ja, und ich erkläre das mit MySpace nicht ganz alleine, sondern habe einen aktuellen MySpace-Aussteiger gefragt, warum MySpace auch für viele Musiker nicht mehr interessant ist. Robert Drakogiannakis von der Kölner Band Angelika Express hat dazu einiges zu sagen, dazu aber später mehr. Davor ein Blick auf Musik aus Skandinavien. Wir blättern im Scandinavian Music Journal, natürlich online zu finden, inklusive einiger MP3s von Bandentdeckungen aus dem Norden. Und schließlich heute in der Netzmusik Songs für große Melancholiker und Folk-Pop-Fans. Ich stelle Ihnen das Label Sundays in Spring vor. Los geht's jetzt mit Musik von Miss Lee aus Schweden.
Spätestens 2012 werden Bandbreite und IP-Adressen knapp. Dann dürften bandbreitenintensive Dienste nicht mehr so zuverlässig funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Dies könnte zum Beispiel das High-Definition-Video-Streaming- oder Peer-to-Peer-Anwendungen betreffen. Wird nichts unternommen, könnte sich das Internet zu einer Mehrklassengesellschaft entwickeln, so die Prognosen. Nur wer mehr bezahlt, bekäme dann künftig einen Internetzugang mit besserer Servicequalität. Und außerdem wird auch durch immer weiter wachsende Datenströme der Adressraum im eigentlich doch unendlichen World Wide Web knapp. Doch der Super-GAU lässt sich vermeiden. Das leistungsfähigere Internetprotokoll, das IPv6, verspricht Rettung. Thomas Reintjes.
Jedes Gerät im Internet braucht eine Adresse, um Daten mit anderen Geräten auszutauschen. Dazu dienen die sogenannten IP-Adressen.
217.69.77.70.
So lautet zum Beispiel die IP-Adresse des Computers, auf dem die Internetseite www.breitband-online.de liegt. Das Problem, die IPs werden knapp. Es gibt immer mehr Computer und andere Geräte, die mit dem Internet verbunden werden. Wenn die IP-Adressen für die Geräte ausgehen, könnte der Datenstrom ins Stocken geraten. Ein neues Adresssystem mit dem Namen IP Version 6, kurz IPv6, soll das verhindern.
2001.638.902.2004.
Hinter dieser neuen IPv6-Adresse beispielsweise verbirgt sich ein Server der Uni Leipzig. Längst nicht alle Webserver sind über die neuen Adressen erreichbar. Doch wegen des rasanten Wachstums des Internets sind bald alle alten IP-Adressen vergeben. Dennis Knake vom Kölner Internetnetzbetreiber QSC.
Jetzt haben wir, sage ich mal, noch 2 Jahre, bis die letzten Adressen vergeben werden können. Und jetzt, spätestens jetzt, ist es Zeit umzudenken.
Die neuen, komplexeren Adressen lösen das Problem. Doch bisher ist die deutsche Internetwirtschaft zögerlich, was die Umstellung anbelangt, denn diese Umstellung sorgt für einigen Aufwand. Zwar ist die Hardware bereits grundsätzlich IPv6-fähig, doch die interne Umstellung wird beispielsweise bei QSC ein halbes Jahr Arbeit in Anspruch nehmen. Das kostet Geld, lässt sich aber nicht vermeiden.
Es ist ja eine Entwicklung, die das Internet durchmacht. Und da sind wir natürlich als Provider verpflichtet, mit der Entwicklung mitzugehen. Wir können ja nicht heute ein Netz aufbauen, was halt nur einen bestimmten Standard erfüllt, uns zurücklehnen und dann einfach abwarten, was kommt. Also so gesehen sind wir natürlich in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir auf aktuelle Techniken umrüsten.
Dennis Knake glaubt, dass andere Provider das ähnlich sehen. Der Internetkollaps wird also wohl ausbleiben.
Ja, was passiert also, wenn demnächst alle Internetprotokollnummern vergeben sind? Ist das Internet dann kaputt, wenn kein Adressraum mehr zur Verfügung steht? Das habe ich den Technikjournalisten Nils Böing vor der Sendung gefragt.
Nein, kaputt ist es nicht. Es wird natürlich mit den Rechnern, die schon die alten Adressen haben, weitergehen. Aber es wird sehr schwer werden, neue Rechner, Handys, alle möglichen Geräte ans Internet anzuschließen, weil man sich überlegen muss, mit Tricks, wie kann man denen Adressen zuteilen.
Okay, die Lösung wäre also eine Migration in Richtung IPv6. Das ist bereits in den 90er Jahren entwickelt worden. Was hat diese Version, was die alte Version IPv4 nicht hat?
Also zunächst ist bei IPv6 die Adresse, die Internetadresse, 4-mal so lang wie bisher. Das hat ganz praktisch zur Folge, dass es einfach so viele Adressen gibt, dass das wahrscheinlich noch für 1 Million Jahre reichen wird. Also als Zahl 340 Sextillionen kann sich niemand was drunter vorstellen. Jeder einzelne Mensch auf der Welt könnte noch 6,5 Quadrillionen Adressen haben. Damit ist zumindest erstmal dafür gesorgt, dass auf lange Zeit genug Adressen da sind. Und praktisch bedeutet das, dass man eben auch kleinste Geräte jetzt ohne nachzudenken ans Internet anschließen kann, ob das Sensoren in der Umwelt sind, x-beliebige Handys. Jeder Mensch kann eigentlich ein ganzes Paket von Internetadressen bekommen. Das ist der praktische Vorteil. Also man muss sich keine Gedanken mehr machen, dass die Adressen irgendwann ausgehen.
Das heißt, zu Anfang hat man ein bisschen das Problem wahrscheinlich unterschätzt, dass sich das Netz so rasant entwickeln würde. Jetzt ist das aber schon ungefähr seit den 90er Jahren bekannt, dass es da irgendwann problematisch werden wird, dass es eng werden wird. Wieso hat man trotzdem nicht vorher mit dieser Umstellung begonnen?
Weil es keinen Leidensdruck gab, weil alles gut lief und die Netzbetreiber und Provider meistens argumentiert haben, es gibt keine Nachfrage nach dem IPv6. Was Quatsch ist, weil das natürlich kein Produkt ist, was irgendeiner von uns haben will. Niemand weiß überhaupt, wie diese Protokolle funktionieren. Das ist einfach eine überfällige Modernisierung, die man ein bisschen auf die lange Bank geschoben hat.
Okay, um in der Zukunft eine gute Kommunikation unter den Computern sicherzustellen, heißt das also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass man jede Software so umschreiben muss, dass sie im Prinzip dann in Zukunft mit diesem neuen Protokoll IPv6 kommunizieren kann. Wie muss man sich das logistisch vorstellen? Wie kann man das umsetzen?
Für die Endnutzer ist da gar nicht so viel zu tun, weil die aktuellen Versionen der Betriebssysteme Mac OS X, Windows Vista oder demnächst Windows 7, was die meisten Leute benutzen, dieses IPv6 schon verstehen, ebenso mit den wesentlichen Browsern, zum Beispiel Firefox. Die Netzbetreiber und die Provider, die müssen natürlich ihre Knotenrechner, also Router und ihre Server, umrüsten und müssen dort eben die ganze Software, die den Datenverkehr bisher abgewickelt hat, durch eine neue ersetzen, die eben genau auf dieses Protokoll angepasst ist.
Kann man sich da irgendwie eine Größenordnung vorstellen, wie kostenintensiv sowas sein würde? Das müsste ja weltweit dann passieren.
Das muss weltweit passieren, aber das jetzt in konkreten Zahlen, Euro abzuschätzen, schwierig. Ich habe da auch noch gar keine Schätzung zu gelesen.
Ich habe Informationen gelesen, dass speziell in Schwellenländern wie China und Indien, wo ja auch eine rasante Zunahme an Computern, die im Internet unterwegs sind, zu verzeichnen ist, dass die alle schon mit diesem IPv6 arbeiten. Gibt es da irgendwie Verständnisprobleme mit Computern, zum Beispiel in Europa, die noch mit dem alten Protokoll operieren, dass man da zum Beispiel bei Wirtschaftsunternehmen, die versuchen, sich auszutauschen, dass der eine Computer den anderen gar nicht mehr versteht?
Ja, diese Verständnisprobleme gibt es dann, wenn bei den Rechnern, die noch mit IPv4 laufen, keine Verständigungsmechanismen programmiert worden sind. Also wenn der wirklich nur IPv4 versteht, wird er mit einem Online-Händler, der in China seine Server hat und das alles auf IPv6 macht, keine Verbindung hinbekommen.
Aber gibt es Tricks, wie man das umgehen kann?
Also es ist so, dass zunehmend Rechner mit entweder für beides ausgelegt sind oder dass man bestimmte Tricks anwendet, sogenannte Datentunnel, wo man IPv6-Daten in der alten Internetwelt des Protokolls 4 übertragen kann. Also das wird schon gemacht, aber es wird halt nicht bei allen gemacht. Nicht alle haben sich drum gekümmert. Die meisten Provider, denke ich hier, die dürften das schon können. Aber die Frage ist auch, Leute, die Unternehmen, die selbst ans Internet angebunden sind, ob die das halt alle schon so installiert haben. Also jedenfalls sehen Fachleute da ein Problem heraufziehen und glauben auch, dass das letztlich der entscheidende Impuls sein wird, warum dann am Ende alle auf IPv6 umsteigen, wegen der Bedeutung der chinesischen Wirtschaft.
Das ist ein bisschen verschlafen worden anscheinend, weil man die Investitionen gescheut hat. Glauben Sie denn, wie dringlich ist das Problem Ihrer Meinung nach? Gibt es denn tatsächlich 2012 diesen großen Knall, der von manchen Experten befürchtet wird?
Dieser große Knall ist schon seit Jahren prophezeit worden. Das Datum hat sich dann doch meistens nach hinten geschoben. Und es gibt auch Untersuchungen, die sagen, dass 3/4 der bisherigen Adressen des IPv4-Protokolls noch gar nicht genutzt werden. Das liegt daran, dass in den 80er Jahren einige große Telekommunikationsunternehmen in den USA riesige Blöcke bekommen haben, die jetzt aber zu einem Teil auch brach liegen. Und ein anderes Problem ist, dass zum Beispiel ein Land wie China nur 22 Millionen Adressen bekommen hat von den insgesamt 4,3 Milliarden. Das ist natürlich lächerlich bei einem Land, was 1,3 Milliarden Einwohner hat. Deswegen sind die Chinesen auch sehr schnell auf dieses IPv6 gekommen und machen einfach in der aktuellsten Stufe weiter.
Und wenn man sich das nochmal jetzt versucht vorzustellen, das alte Protokoll 32 Stellen, 4,3 Milliarden potenzielle Adressen, das neue 128 Stellen. Das bedeutet unterm Strich, dass im Prinzip jeder Grashalm zu Hause im Garten eine neue Adresse bekommen könnte. Hat das nur Vorteile oder gibt es auch Nachteile?
Ein Vorteil ist natürlich, dass man sehr viele Umweltsensoren, überhaupt Sensoren über den Stromverbrauch, da kommen ja jetzt zum Beispiel intelligente Stromzähler auf den Markt, dass man die alle mit einer eigenen Adresse fest ans Internet anbinden kann. Das ist für den Klimaschutz interessant, das ist auch für Energieeffizienz interessant. Der Nachteil ist, dass natürlich im Prinzip jeder Nutzer eine lebenslange IP, also Internetadresse bekommen kann, ähnlich wie eine Sozialversicherungsnummer und darüber immer zurückverfolgbar ist. Also eindeutig identifizierbar mit allen Datenspuren, die er im Netz hinterlässt. Man sollte allerdings hier nicht übertreiben. Das Problem ist natürlich jetzt auch schon da. Wir wissen, es gibt das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, die Provider sind heute schon verpflichtet, Behörden Auskunft zu geben, wer sich hinter bestimmten Adressen verbirgt. Und zwar auch schon in der Welt des Protokolls 4. Aber das Problem könnte sich vielleicht noch verschärfen.
IPv6 mit diesem leistungsstarken Internetprotokoll sollen Kapazitätsprobleme im Adressraum des Netzes verhindert werden. IT-Experte Nils Böing im Breitbandgespräch.
Breitband, Netzmusik.
Das Scandinavian Music Journal berichtet online natürlich über Musik aus Skandinavien. Dänemark, Finnland, Schweden, Island und Norwegen sind die Ziele der musikalischen Erkundungen des Bloggers, der dahinter steckt, und der aber sitzt in den USA. Mehr zur Idee vom Scandinavian Music Journal gleich. Hier erstmal Musik, denn das Musikjournal ist auch ein Netlabel, und auf einer der Veröffentlichungen habe ich folgenden Song entdeckt von Pete Thompson, Bars and Beds.
Speaking with our tongues tied up.
Pete Thompson, Bars and Beds im Breitband von Deutschlandradio Kultur. Den Link zum Scandinavian Music Journal, das zu finden ist unter itsatrap.com, gibt's natürlich auch bei uns auf breitband-online.de. Dieses Portal hat eine ganz lustige Geschichte. Es kommt nämlich nicht aus Göteborg oder Stockholm, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Washington. Und der Betreiber ist Amerikaner und Heavy-Metal-Fan. In den 90ern war er fasziniert von der Heavy-Metal-Szene in Göteborg, und skandinavische Musik wurde dann zu seiner Leidenschaft. Anfang 2000 hat er schließlich das Scandinavian Music Journal gegründet. Und, so wird behauptet, dieses Portal hat mittlerweile Infos über neue skandinavische Bands vor den Dänen oder Schweden oder Finnen. Das Online-Musikjournal ist komplett auf Englisch und zugleich auch Netlabel und Musikimporteur. Ein amerikanischer Botschafter also für skandinavische Musik. Wir hören noch einen Song dieses Portals, Top of the Mountain von Skatan.
Put on a record, swing and sway. Dance in the kitchen to express my way. New sky with new eyes, looking at it all while the sun rises. It's like I'm living my life while all the darkness lies.
I'm on top of the mountain. Oh, there you are. I am up high, but soon I will fall. Soon I will wake up. Cause it was just another night at the top of the mountain. In the dream of my life. Trying all the different faces, trying all the different faces when I meet new people. And I danced on the train, and I walked down the pavement with the sun in my face. I watched a girl across the street to her hair in the middle of the night. I watched a lady in the window cry there for days. I watched it all, but I see nothing, cause I've been laughing, trying to find out. I watch it all, but I see nothing, cause I've been lying, trying to find out. I'm on top of the mountain, oh, there you are. I am up high, but soon I will fall, soon I will wake up. Cause it was just another night at the top of the mountain, in the dream of my life.
Breitband. Porträt.
Im April 1999 gab es die ersten DSL-Anschlüsse in Deutschland. Allerdings verkaufte die Deutsche Telekom zunächst nur an Unternehmen. Spätestens in 5 Jahren sollen aber 3/4 der Haushalte in Deutschland die superschnellen Netze nutzen können. Lars Überland sagt uns, was DSL aus uns gemacht hat.
Wenn wir mithelfen, kriegen wir nämlich ein Geschenk, nämlich das DSL.
Die Kinder brauchen es heutzutage, die kommen ohne gar nicht mehr klar. Wenn die in der Schule irgendwelche Recherchen machen müssen, brauchen die den Internetanschluss. Und versuchen sie mal hier über Modem ins Internet zu kommen, da kriegen sie ein Horn bei.
Naja, es war schon eine geradezu körperliche Qual, dieses Warten, wenn man vor 10 Jahren selbst nicht einmal ISDN hatte, den Vorläufer von DSL, sondern ein analoges Modem. Da passten pro Sekunde gerade mal 56 Kilobit durch. Das heißt, eine normale MP3 von, sagen wir mal, Let It Be überspielen, hätte fast eine Viertelstunde gedauert. Damals wunderte man sich immer, wenn man von Leuten hörte, die im Internet rumsurften. Man selbst tapste ja eher im Schneckentempo.
Nun, wir liegen ja in Deutschland im OECD-Vergleich etwas zurück in der Breitbandpenetration.
Im Anfang schien DSL was ganz unglaublich Visionäres zu sein, weshalb die Telekom-Werbung auch mit einem computeranimierten Verkäufer zu uns sprach, dem nervigen Robert.
Mein Name ist Robert T.
Augenblick, Robert. Wenn ihr wissen wollt, wo es die günstigsten Schnäppchen, die heißesten Reisen, die coolsten Events, die aktuellsten News und die nettesten Kontakte gibt.
Meist wurde dann jahrelang vom sogenannten Triple Play geredet. Mit einer großen Bandbreite konnten die Internetprovider ihren Kunden nämlich nicht nur den Zugang zum Internet, sondern auch Sprach- und Bildinhalte im Paket anbieten. Anwendungen wie Voice over IP oder Video- und Fernsehstreams, Musik- und Software-Downloads und Videokonferenzen.
Das allerdings reicht uns noch nicht.
Egal. Ob nun das technische Grundsystem ADSL, das deutsche Angebot TDSL, DSL, das klang einfach wie Dynamic Supersonic Lifestyle damals und schien ein völlig neues Lebensgefühl zu versprechen. Und sowas war es dann ja auch. Ohne DSL gäbe es kein Arbeiten in der Rechnerwolke, keine Rockfestivals, die man in Deutschland miterleben kann, obwohl sie in Kalifornien stattfinden, wie das Coachella neulich beispielsweise. Oder das Neckermann Lifestyle Radio für alle User, die bei der virtuellen Shoppingtour im Netz die Hintergrundmusik aus den Kaufhäusern vermissen. Naja, die haben die leider wieder eingestellt. Man könnte ohne DSL nicht in virtuellen Welten residieren. Die sozialen Netze würden sich nicht in Fernsehsender mit Werbestrecken verwandeln. Man wäre sowieso viel mehr bei sich. Und Blogs würden nicht noch schneller wieder zumachen als Restaurants. In Wirklichkeit ist DSL natürlich der Dämon, der uns beherrscht, nicht das Internet an sich. Ich sage nur Bundesliga im Downstream.
Liga Total, das neue Bundesliga-Fernsehen. Live und jederzeit auf Abruf.
DSL, Digital Subscriber Line, das ist nur Englisch für digitaler Teilnehmeranschluss. Aber DSL ermöglicht den Breitbandzugang, sogar den zu dieser Sendung, wenn Sie sie auf Ihrem Computer hören. Gleichzeitig ist DSL aber auch eine Gelddruckmaschine.
Für alle, die nicht warten wollen. Das neue Surf-Sofort-Paket inklusive Easybox, DSL und Telefonflatrate. Make the most of now. How? Hardware inklusive.
Und vor 2-3 Jahren fing es dann an, dass sich mit DSL die Seiten, beispielsweise die von Spiegel Online, mit vielen, vielen anklickbaren Fenstern drauf nur noch so langsam aufbauten, dass man durchaus sich so lange einen Kaffee aus dem Automaten drücken konnte. Und manchmal machte es jetzt, anstatt dass Musik rauskam, nur noch Geräusche, zum Beispiel sowas wie plopp, plopp. Es klang, als wenn die Sprechblasen platzten, denn die vom Internetanbieter in Aussicht gestellte Übertragungsrate wird ja eher selten erreicht. Darum ist sie ja auch stets mit den Wörtchen bis zu versehen. Tja, ich also die Telekom angerufen. Ja, das kennen wir aus Charlottenburg. Da gibt es zu viele. Nehmen Sie VDSL, da ist noch nicht so voll. VDSL heißt schlicht Very Digital Subscriber Line und ist also wohl noch digitaler als der digitale Teilnehmeranschluss DSL. Zusätzlich kriegte man, wenn man VDSL haben wollte, auch gleich das T-Home-Entertain-Paket dazu. Das ist das, wo die in der Werbung die Videothek im Wohnzimmer haben und wo er die Sportschau, wenn sie Körpersport mit ihm haben will, auf Knopfdruck unterbrechen kann. Wollte ich zwar nicht haben, aber ohne Entertain-Paket gab's kein VDSL. Dafür, so sagte die Dame bei der Telekom, sind Sie da ungestörter. Das schicken wir nämlich über das analoge Telefonnetz, sagte sie. Das sei noch nicht so überlaufen. Nun ja, das ist jetzt ein Jahr her.
Eines ist sicher, was früher ein Elektrizitätsanschluss oder ein Wasser- oder Abwasseranschluss war, das wird in Zukunft auch ein Breitbandanschluss sein.
Ich habe 2-3 Mal, hauptsächlich aus Amerika, von professionellen Internetfreaks tatsächlich mit 18, 19 Megabit statt der offiziell möglichen 50 runtergeladen. Überlege mir jetzt, ob ich nicht auf UMTS umsteige, Satelliten-DSL gewissermaßen. Denn im Himmel ist auch in dieser Hinsicht wohl noch mehr Platz als auf Erden.
Danke, Robert.
Bitte, Evi.
Der DSL-User im Porträt von Love Überland.
Breitband, Medien und Meilen.
Schwarzer Tag für digitalen Rundfunk. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten KIF hat Gebührenmittel die ARD und Deutschlandradio zum Neustart des digitalen Rundfunks DAB Plus beantragt hatten, nicht freigegeben. Die für den Start des DAB-Nachfolgestandards beantragten 42 Millionen Euro wurden den öffentlich-rechtlichen Sendern unter anderem wegen mangelnder Abstimmung mit privaten Hörfunkanbietern verweigert. Der Privatradio-Dachverband VPRT hatte sich bereits im Juni gegen die Einführung von DAB Plus ausgesprochen. Deutschlandradio-Intendant Willi Steuel sprach von einem schwarzen Tag für den gesamten Rundfunk. Die vorgesehenen Gebührengelder für die digitale Zukunft des Hörfunks seien jedoch nicht gestrichen worden, sondern ständen für neue digitale Initiativen weiter zur Verfügung, so die Kommission. Die Europäische Union fordert die Abschaltung der analogen UKW-Rundfunkfrequenzen im Jahr 2015. Ein Konsens, wie digitaler Rundfunk ausgestrahlt werden soll, ist jedoch nicht in Sicht. Amazon greift durch. Der Online-Buchhändler Amazon hat am Freitag in den USA für einen vielschichtigen E-Book-Skandal gesorgt. Tausende Kunden, die mit ihrem Amazon Kindle-E-Book-Lesegerät Bücher von George Orwell gekauft und heruntergeladen hatten, fanden diese am Freitagmorgen nicht mehr im Speicher des internetangebundenen Gerätes vor. Über Nacht hatte Amazon die digitalen Bücher aus der Ferne gelöscht. Der Grund: Urheberrechtsverletzungen des herausgebenden Verlagshauses, heißt es. Die Ironie, dass mit Orwells 1984 ausgerechnet das Standardwerk der dystopischen Zukunftsromane in den ferngesteuerten Reißwolf gelangte, brachte US-Blogger in Höchstform. Viele fragten sich, weshalb Amazon nicht gelegentlich zu Hause vorbeikomme und Auszüge ihrer Bibliotheken verbrenne. 1984 ist in vielen Ländern bereits rechtefrei und kann gratis im Internet heruntergeladen werden. In den USA läuft das Copyright erst 2044 aus. Im Osten nichts Neues. Aus Angst vor Kritik durch Regierungsgegner hat die Zentralasiatische Republik Kasachstan eine Internetzensur eingeführt. Der autoritäre Präsident Nursultan Nazarbayev unterzeichnete ein Gesetz, mit dem Meinungsbeiträge in Blogs und Chats unter besondere Kontrolle gestellt werden. Die Führung in Astana wolle verhindern, dass sich Andersdenkende rasch über das Internet zu Protestaktionen verabredeten, schrieb die Moskauer Zeitung Komsomolskaja Prawda. In China hat das Gesundheitsministerium die Anwendung von Elektroschocks zur Heilung von Internetsüchtigen unterbunden, aus Sicherheitsgründen. Eine Klinik in der chinesischen Provinz Shandong hatte allein im Juni gut 3000 junge Internetanhänger in Therapie genommen und die Teenager bei Missachtung strenger Regelwerke mit folterartigen Disziplinarmaßnahmen bestraft. Rund 300 Millionen Chinesen seien internetsüchtig, berichtet die staatliche Zeitung China Daily. Sie verbrächten mehrere Stunden täglich vor dem Computer. Weniger Twitterer als Kanuten. Twitter schwebt weiter im Aufwärtstrend. Die Zahl der deutschsprachigen Nutzer der Microblogging-Plattform Twitter ist im Juni um 34% auf 125.000 gestiegen, so eine Studie des Weblogs webevangelisten.de. Damit liegt die deutsche Twitter-Welt nun gleich auf mit der Einwohnerzahl des Landkreises Wolfenbüttel. Unter den berufstätigen Twitterern arbeitete jeder Dritte im Medien-, IT- oder Internetbereich, zeigt eine Studie der Agentur Fitkau und Maas. Die Firma Twitter selbst glaubt an einen noch weiter wachsenden Aufwärtstrend. Das amerikanische Weblog TechCrunch veröffentlichte am Donnerstag Auszüge aus umfangreichen internen Strategiepapieren, die ihm ein Hacker zugespielt hatte. Darin prognostizieren sich die Twitter-Manager für das Jahr 2013 eine um das 50-fache gestiegene Mitarbeiterzahl. Nur ein Geschäftsmodell fehlt dem kalifornischen Internetliebling noch, der immer wieder in Übernahmegerüchte verwickelt wird.
Sie hören Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Wir sprechen hier gleich über Free, das neue Buch von Chris Anderson, und über die Krise bei MySpace. Doch zunächst gibt es
Breitband Netzmusik.
Ja, und jetzt was für den melancholischen Netzmusikliebhaber. Sundays in Spring ist ein Netlabel aus Belgien, das sich ausdrücklich um die zarten Töne bemüht. Music for the sensitive heart ist das Motto der Musikauswahl und das sagt ja eigentlich schon alles. Also wenn Sie noch ein Liedchen in Moll für den lauen Sommerabend auf dem Balkon brauchen, dann finden Sie es hier, zum Beispiel von einer Band mit dem schönen Namen Incredible Shrinking Man at the Gong Show.
Doesn't matter who betrayed.
Jumped the Shark von Incredible Shrinking Man at the Gong Show im Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Den Link zum Song bzw. zum Netlabel finden Sie auf breitband-online.de. Rund 20 digitale Alben hat Sundays in Spring bisher veröffentlicht und wirklich alle sind die perfekten Soundtracks für Herz, Schmerz, Sehnsucht und Träumerei. Wir wollen nur Musiker vertreten, die alle dieselbe Sensibilität in sich tragen, schreiben die Macher auf der Seite und ziehen mit dieser Aufforderung natürlich vor allem Folk-Pop-Bands und Akustik-Freaks an. Alle Musiker werden mit kleinem Textchen vorgestellt oder schreiben selbst ein paar Worte über sich, wie auch May Appleweather aus Kanada. Der beglückt uns mit einem kleinen Gedicht über die Jahreszeiten anstelle einer bodenständigen Vorstellung und kommt dafür dann musikalisch ziemlich fetzig daher, im Gegensatz zu den meisten eher ruhigeren Kollegen auf der Seite. Hier der Titel »The World Called Today«, they sounded pissed. Come here, sweet baby, don't you give me that frown. It's hard enough living in this town. You love the way your mouth makes me smile. And it's not what you think, it's just something I've become. And all the things you wish you'd done. Come here, sweet baby, don't you give me that frown. It's been 10 years since your dust put down. If you love the way you chase the ball at night, it's not what you think, it's just something I've become. All the things you wish you'd
Besprechung.
Chris Anderson ist der Chefredakteur von Wired. Er hat ein neues Buch geschrieben, Free. Bei uns kommt es erst im Herbst raus. In den USA ist es schon auf dem Markt. Und mein Kollege Janko Röttgers aus Los Angeles hat es schon gelesen.
In dem Buch geht es um etwas, was wir eigentlich alle sehr gerne mögen, nämlich kostenlose Dinge. Chris Anderson hat sich im Netz eben umgeschaut und festgestellt, dass es mittlerweile ganz viele Projekte gibt und Produkte und Dienstleistungen, für die man überhaupt nichts mehr bezahlen muss. Und einige der Beispiele, die er nennt in seinem Buch, sind beispielsweise das kostenlose Betriebssystem Linux, die Wikipedia als kostenloses Lexikon, kostenlose Musik, die Musiker eben umsonst im Netz verbreiten, wie beispielsweise die Musik, die man auch bei Breitband zu hören bekommt. Kostenlose Medienangebote, wie eben die Webseiten von Tageszeitungen und Magazinen im Netz und dann eben auch kostenlose Dienstleistungen, wie beispielsweise Googles Online-Office-Angebot, bei dem man Texte online bearbeiten kann und Tabellen online bearbeiten kann, ohne dass man Microsoft jetzt dafür ganz viel Geld für seine Office-Software zahlen müsste. Und Anderson glaubt eben, dass dieser kostenlose Preispunkt sich langfristig durchsetzen wird für die meisten Dinge online. Und seiner Meinung nach hat das damit was zu tun, wie Technologie generell immer billiger wird. In dem Buch erklärt er das dann folgendermaßen.
The rise of Freakonomics is being driven by the underlying technologies of the digital age. Just as Moore's Law dictated that a unit of computing processing power halves in price every 2 years, the price of bandwidth and storage is dropping even faster. Whatever it costs YouTube to stream a video today will cost half as much in a year.
Bandbreite wird eben immer billiger, Prozessoren werden immer schneller und gleichzeitig auch immer billiger und Online-Speicherplatz kostet fast auch nichts mehr. Und all das führt eben dazu, laut Anderson, dass der Preispunkt für all diese Online-Dienste über kurz oder lang bei Null landet.
Die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, sind ja mehr oder weniger alle so aus dem Medienbereich. Nennt er denn auch noch andere Beispiele? Kann man das auch noch auf andere Geschäftsfelder ausdehnen, dieses Modell, diese Idee?
Ja, er hat da schon eine ganze Reihe von anderen Beispielen. Einerseits geht er so ein bisschen in die Geschichte zurück und guckt sich an, wie andere Dinge früher schon kostenlos waren. Und viele Dinge waren eben bisher so in der normalen Warenwelt, gab es hier so diese Warenproben. Also wenn man zum Beispiel zum Bäcker geht und der bietet einem da so ein kleines Stückchen von einem Kuchen an und dann soll man den Rest des Kuchens kaufen. Das war natürlich auch immer umsonst, aber mit einem Hintergedanken. Und in der traditionellen Warenwelt ist es eben immer so, dass man ein klein bisschen umsonst kriegt, um geködert zu werden, und dann soll man für viel mehr dann auch viel mehr Geld ausgeben natürlich. Im Netz funktioniert es ein bisschen umgedreht. Da gibt es nämlich ganz viele Anbieter, die ganz vielen Leuten einen Dienst kostenlos anbieten und dann darauf hoffen, dass wenige Nutzer für eine Premium-Version zusätzlich Geld ausgeben werden. Also ein Beispiel, was er in seinem Buch nennt dafür, ist Flickr. Der Online-Fotodienst, da kann man eben kostenlos Fotos abspeichern, da kann man kostenlos auch sich Millionen von Fotos anschauen. Aber wer mehrere hundert Bilder dort abspeichern will oder mehrere, ganz viele Bilder pro Monat hochladen will, der muss sich einen Account kaufen für $30 im Jahr. Und das machen relativ wenig Leute, aber Anderson geht davon aus, dass wenn 5% der Nutzer für einen derartigen Dienst zahlen, der Dienst eben schon rentabel ist. Ein anderes Beispiel ist, dass viele Dienstleistungen oder viele Produkte mittlerweile komplett umsonst angeboten werden, und dann gibt es parallel dazu Geschäftszweige. Linux ist dafür ein ganz schönes Beispiel. Das Betriebssystem selber ist eben kostenlos, aber Firmen verdienen damit trotzdem viel Geld. Beispielsweise Webhoster, die einem die Server damit betreiben, oder aber eben auch Firmen, die ganz klassisch Support für Linux anbieten. Wenn eine Firma Linux betreiben will, dann ist das System kostenlos. Aber wer seinen Server gewartet haben will, gibt dafür eben Geld für professionelle Support aus.
Also ist das Geheimnis anscheinend so eine Mischform. Das macht er ja selbst mit seinem Buch auch. Die Printversion ist für Cash nur zu haben, aber er bietet zusätzlich noch andere Formen an. Also man kann das Buch auch noch anders bekommen. Können Sie noch mal die Beispiele nennen, bitte?
Ja, einerseits gibt es eine Audiobuchversion, also eine Hörbuchversion. Da kam auch eben dieser kleine Schnipsel, der O-Ton her, den wir gehört haben. Die ist für alle Leute kostenlos herunterladbar. Dazu gibt es noch eine Online-Version, die allerdings leider ein bisschen beschränkt nur verfügbar ist. Bisher ist sie nur für Leute in den USA abrufbar und kann dann auch nicht ausgedruckt oder abgespeichert werden. Das heißt, man muss sie online lesen, was relativ unbequem und relativ unkomfortabel ist. Wie das in Deutschland aussehen wird, es hängt wohl damit zusammen, dass Verlage eben immer verschiedene Rechte haben, und in Deutschland ist er wieder bei einem anderen Verlag. In Deutschland wird das Buch im September erscheinen, und ich habe eben nochmal nachgeguckt, die Hardcover-Version soll in Deutschland 40 Euro kosten, was natürlich nicht gerade kostenlos ist. Man muss da mal schauen, ob der deutsche Verlag sich auch einen Weg überlegt, da eine kostenlose Version anzubieten. Es soll im September erscheinen, die haben möglicherweise bis dahin noch ein bisschen Zeit, selber in das Buch reinzuschauen und sich davon inspirieren zu lassen.
Und Sie haben gesagt, Sie haben versucht, das online zu lesen, das sei unkomfortabel. Was ist daran unkomfortabel?
Das ist eben einer dieser Online-Reader, einer dieser Angebote, die man sich auf einer Webseite anschauen kann, aber ich kann es mir nicht abspeichern, ich kann es nicht ausdrucken und bin dann eben daran gebunden, das tatsächlich auf dieser einen Webseite anzuschauen.
Anderson selbst ist Chefredakteur von seinem Magazin Wired. Wie geht's diesem Magazin eigentlich? Ist das gut durch die Krise durchgekommen bisher?
Bisher läuft es, glaube ich, ganz gut. Sie haben auch, Wired ist eben das Magazin und dann auch eine Online-Ausgabe. Da haben sie in den vergangenen Jahren relativ viele Leute entlassen müssen und haben das jetzt auch ein bisschen umgestellt und haben angefangen, eben im Netz weniger teuer produzierte Dinge zu veröffentlichen, sondern sich da auf die Magazininhalte zu verlassen und stattdessen viele Blogs zu haben, die viele Zugriffe auf die Webseite bringen, aber nicht unbedingt so viel kosten, sie zu produzieren. Und das ist eben auch einer der Grundkritikpunkte ein bisschen an diesem Modell, dass es möglicherweise die Qualität von Inhalten, eben sinkt, wenn etwas kostenlos ist.
Ihr persönliches Fazit, hat es Ihnen was gebracht, das Buch zu lesen?
Ich fand es schon ganz interessant, das Buch. Anderson hat eben vorher das Buch The Long Tail geschrieben, da ging es um eine Theorie, wie gesagt, dass Indie-Musiker und andere Leute, die sich einer Nische widmen, im Netz eine große Zukunft haben. Das war ein sehr präzise recherchiertes Buch, wo er sehr viele Zahlen auch bekommen hat von Online-Händlern und sich monatelang da reingesteckt hat. Bei diesem Buch meint man schon, dass er eher so ein bisschen Spaß dran gehabt, das zu schreiben und mal so ein bisschen hin und her zu recherchieren. Manchmal sind die Geschichtchen, die er so am Rande erzählt und diese Anekdötchen, ein bisschen überflüssig. Aber ich fand es dann trotzdem ganz schön, dass er auch das Ganze erzählt, ohne allzu ideologisch zu werden, aber trotzdem eben auch Punkte anspricht, wie diesen gesamtgesellschaftlichen Nutzen und dass es nicht nur um das Geld geht, sondern eben auch davon, was wir sonst alle von kostenlosen Dingen haben können.
Free, Chris Anderson untersucht in seinem neuen Buch die weltweit grassierende Gratiskultur im Netz. Das Gespräch mit meinem Kollegen Janko Röttgers aus Los Angeles haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Breitband, Netzmusik.
Jetzt aber, es geht um MySpace, da gibt es eine Krise offenbar, Christine, das offensichtlich in der letzten Zeit immer schlimmer geworden ist. Was ist da los?
MySpace schrumpft, kann man so sagen. Also der Pionier der sozialen Netzwerke muss immer mehr Mitarbeiter entlassen und die Zahlen der Mitglieder stagnieren. Die, die sich angemeldet haben, die verbringen weniger Zeit auf diesem Portal oder loggen sich überhaupt nicht mehr ein. Und nicht nur bei Privatpersonen ist die Lust auf MySpace geschwunden, sondern auch für manche Musiker ist dieses Portal nicht mehr so attraktiv, wie es noch vor wenigen Jahren war. Die Kölner Punkband Angelika Express zum Beispiel ist gerade aus MySpace ausgestiegen, nicht still und heimlich, sondern mit großer Stellungnahme. Was darin steht und was die Gründe für diesen Ausstieg sind, das hören Sie gleich. Hier erstmal Musik von Angelika Express und zwar den Titel Copyright Killer. Angelika Express mit Copyright Killer. Den Song gibt es auch auf der Homepage von Angelika Express, denn die Band stellt hin und wieder frei herunterladbare MP3s zur Verfügung für ihre Fans.
Okay, jetzt aber auf ihrer eigenen Homepage. Genau. Das heißt, die sind nicht mehr bei MySpace. Warum sind die da weg?
Also die sind absolut unzufrieden. Sie sind unzufrieden mit diesem Portal. Vor wenigen Jahren war das ja noch was Tolles, gerade für Musiker dort Musik bereitzustellen für die Fans und Tourtermine platzieren zu können. Aber diese Gratis-Bereitstellung funktioniert natürlich nur mit Werbung und die trifft natürlich auch Bands, die viele Freunde, viele Fans haben, umso mehr. Und diese Werbung nervt. Das sagte Robert Drakogiannakis, der Kopf der Band Angelika Express.
Also es gab in letzter Zeit bei MySpace eine ganz massive Anhäufung von unangenehmer Werbung. Wenn man jetzt unsere MySpace-Seite aufgerufen hat, dann sprang einem als erstes mal so Sido ins Gesicht. Der fuchtelte da in so einer Flash-Animation, in so einem Werbebanner mit den Armen rum und wollte irgendwas verkaufen. Ich habe jetzt nichts gegen Sido, aber ich will jetzt nicht, dass der auf unserer MySpace-Seite so präsent ist. Also das will ich einfach nicht, sorry. Auch im Admin-Bereich, wenn man sich da so eingeloggt hat und irgendwie auf seine Messages antworten will und was weiß ich, gab es erstmal so ein großes Flash-Banner mit irgendeiner Werbung, die sich dann so schön über alles drüber gelegt hat. Das sind also Sachen, die gehen halt einfach nicht.
Ja, das geht nicht, finden Angelika Express und sind jetzt weg von MySpace.
Ja, du hast es kurz angedeutet, die sind auf ihrer eigenen Homepage, genau. Aber gibt es sonst dann auch noch eine andere Möglichkeit, sich zu präsentieren, außer MySpace?
Ja, also da liegen Angelika Express mit ihrer Einschätzung der Situation voll im Trend. Sie sagen nämlich, Facebook ist die Alternative und Facebook ist im Übrigen sowieso der absolute Gewinner des MySpace-Untergangs, also des langsamen MySpace-Untergangs, hat inzwischen fast so viele Mitglieder wie MySpace, ist laut einer Studie von TechCrunch 50% mehr wert als MySpace. Komplizierte Studie, hängt mit den Werbeausgaben pro Kopf für die jeweiligen Besucher zusammen dieser Seite. Und Robert Drakogiannakis kommt jetzt hier auch nochmal mit einer Ergänzung aus der User-Sicht, warum denn Facebook auch besser ist als MySpace.
Ja, ich glaube, MySpace hat auch wirklich einfach den Zug verpasst, wenn man sich wirklich diesen Vorsprung ansieht, den Facebook mittlerweile hat. Das kommt wirklich daher, dass da auch Werbung sehr dezent eingesetzt ist. Die springt einem nicht so brutalst entgegen. Das ist ja schon irgendwie sehr sensibel gemacht, deswegen eigentlich auch ganz klug gemacht, weil, wie gesagt, irgendwie müssen ja diese Portale Geld verdienen, sonst funktioniert es ja nicht. Aber bei MySpace, da ist es alles einfach zu schrill, zu billig und man hat viel zu wenig Aufwand in eine vernünftige Programmierung gesetzt.
Das heißt aber, also die Bands werden nicht zu MySpace zurückkehren oder wie sieht die Zukunft aus bei denen?
Also ich glaube, dass das soziale Netzwerk grundsätzlich schon weiter eine Option bleibt für Bands, weil die wenig Lust haben, sich da so reinzuwerfen in das Gestalten einer eigenen Homepage. Da sind Angelika Express absolute Vorreiter, die sich so genau auskennen. Die sind auch bei Twitter und bei YouTube natürlich und die haben ihr letztes Album über Fans finanzieren lassen. Also die sind sehr, sehr fortschrittlich in der Nutzung des gesamten Internets. Ich glaube schon, dass es weiterhin soziale Netzwerke geben wird, auf denen Bands sich präsentieren. Aber Robert Drakogiannakis fasst auch schön zusammen, wie es eigentlich für Bands weitergehen könnte im Internet.
Ich denke, es kommt darauf an, dass man so einen interessanten Mix zusammenstellt aus allen Tools, die das Web 2.0 so hergibt. Das ist YouTube, Flickr, Twitter, Facebook und das alles so zusammenpackt und überall präsent ist, wo man was holen kann und die Sachen dann bündelt und auf seiner Webseite nochmal präsentiert. Man kann das ja mittlerweile alles einbinden.
So könnte es am besten für Bands im Netz weitergehen. Robert Drakogiannakis von Angelica Express war das. Die Kölner Punkband ist bei MySpace ausgestiegen und macht sich Gedanken, wie das weitergeht mit den sozialen Netzwerken im Internet.
Ja, und das war's auch mit dem Breitband für heute. Nach den 15 Uhr Nachrichten geht's hier weiter mit der Deutschlandrundfahrt. Heute live aus Waren an der Müritz in Mecklenburg mit meiner Kollegin Miriam Rossius. Tschüss.
Tschüss.